Lunchtime. Der Podcast zu Tisch aus dem Herzen Stuttgarts.
Folge 34. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lunchtime. Ich sitze hier mit herrlichem Blick über den Stuttgarter Westen. Es ist nicht ganz richtig. Ich sitze hier mit etwas grauem Blick am heutigen Tag und sitze hier mit der lieben Anni in eurem neuen Office von Laganda. Schön, dass es geklappt hat nach einigen Anläufen.
Ich freue mich auch.
Ja. Und du hast ja gesagt, du hast ein paar Folgen angehört, deshalb wird dir bewusst sein, dass der Gast immer oder die Gästin in dem Fall herleiten darf, woher wir uns kennen.
Ja, wir haben uns eigentlich bei einer deiner anderen Podcast-Aufnahmen kennengelernt, als du mit dem Timo Hildebrand im Y gesessen hast und wir von Laganda dort zum Mittagessen waren. Und der Timo ja mit mir zusammen bei dem Event von Nicer Spaces auf der Bühne stand und ihr euch auch darüber unterhaltet hattet, High Performer meets Teamplayer, kam dann zu uns rüber am Tisch und dadurch sind wir ins Gespräch gekommen, weil wir auf der Suche nach einem neuen Büro waren und du dann auch noch irgendwie einen Tipp hattest und wir dadurch uns irgendwie connected haben. Jetzt fand ich es eigentlich ganz passend, dass wir uns dann jetzt in unseren neuen Räumlichkeiten auch zum Lunch treffen und für die Aufnahme hier. Auch wenn der Tipp nicht von dir kam, wo wir jetzt am Ende gelandet sind.
Das stimmt. Den Tipp hatte ich schon wieder gedanklich überflogen. Genau, ich habe dich das erste Mal tatsächlich in Nicer Spaces dann wahrgenommen, weil ich da als Gast war. Ich muss kurz meinen Pulli hinzubbeln. Du kannst uns mal kurz abholen, was deine aktuelle Tätigkeit bei Laganda ist. Für die, die sozusagen nicht bei dem Vortrag waren oder nicht im Y, ist das jetzt ein Gefühl, der Begriff, der da einfach im Raum steht. Was macht ihr denn da?
Ja. Also Laganda ist ein schwedisches Wort, heißt so viel wie Gemeinschaftssinn oder Team Spirit. Und das ist im Prinzip auch was unsere Dienstleistung, der Kern unserer Dienstleistung, sage ich mal. Seit über 25 Jahren bieten wir Teamentwicklung und Coaching sowohl im Spitzensport an, als auch für Unternehmen, für Führungskräfte. Also gestartet im Spitzensport, damals mit der Idee, wie kriegt man den speziellen Team Spirit in so einer Sportmannschaft und Durchbruch hatten meine beiden Kollegen, also mein Vorgänger und auch noch der Micha, mein jetziger Geschäftsführerkollege, als der Jürgen Klopp auf sie aufmerksam wurde, damals mit Mainz 05 noch, hat dann 5 oder 6 Jahre mit Laganda zusammengearbeitet in der Saisonvorbereitung und dadurch den Durchbruch im Sport quasi ermöglicht für die Firma. Und dann wurden nach und nach auch mehr Sponsoren aufmerksam und gesagt, hey, gehört, ihr habt da was Cooles mit dem Team gemacht. Wir haben da eine Abteilung, das könnte vielleicht auch ganz gut passen. Und dann hat sich nach und nach auch der Bereich entwickelt, Teamentwicklung für Unternehmen. Inzwischen sind wir auch ganz viel im Bereich der Führungskräfteentwicklung unterwegs. Aber neues Feld, ich sag mal so die letzten 5 Jahre ist zu wenig. Eigentlich 10 Jahre im Bereich der mentalen Gesundheit. Natürlich extrem die Nachfrage gestiegen zur Corona-Zeit. Aber auch schon vorher, dass Unternehmen gesagt haben, hey, wir verlieren immer mehr Mitarbeiter wegen Burnout. Kann man da präventiv was machen? Und ja, das Geschäftsfeld hat sich jetzt in den letzten Jahren noch entwickelt. Und meine Rolle ist, ich bin seit 2018 Mitgeschäftsführerin. Mein Vorgänger, der Henrik Schrader, ist nach Schweden ausgewandert. Ja, also da schließt sich der Kreis. Schweden zieht sich irgendwie durch. Der hat sich da seinen Kindheitstraum erfüllt und lebt da jetzt ganz abgeschottet in der Natur. Und für mich war es ein Perfect Match. Ich hatte ein paar Projekte schon als freie Mitarbeiterin begleitet vorher. Komme selber aus dem Spitzensport, 10 Jahre international Beachvolleyball gespielt, Psychologie studiert. Und wollte dann quasi nach meiner aktiven Karriere, die ich 2017 beendet habe, irgendwo so Fuß fassen, wo ich sage, hey, da habe ich trotzdem noch die Freiheiten, die der Sport mir auch gegeben hat. Und dann war das irgendwie so der Schritt in die Selbstständigkeit auch ja, eine Wunschvorstellung. Und seitdem bin ich quasi als Geschäftsführerin, Coach, Psychologin bei Laganda tätig.
Jetzt hast du alle meine Folgenfragen mit beantwortet.
Ach, um Gottes Willen. Wild. Sag das doch, dann fühle ich mich nicht so im Monolog, ist wäre auch okay.
Alles gut. Die folgende wäre gewesen, wie du ankamst. Ein bisschen hast du das ja schon skizziert. Wie kam es zum Psychologiestudium? Hatte ich das schon immer?
Ja, das war relativ, ich kann mich ziemlich gut erinnern. Ich glaube, ich war 7. oder 8. Klasse und hatte irgendeine Situation mit einer Freundin und bin einfach zu Hause weg, um der zu helfen und für die da zu sein, ohne meinen Eltern Bescheid zu sagen. Und die haben sich Sorgen gemacht, wo steckt die denn jetzt, bis sie dann irgendwann rausgefunden haben, wo ich bin. Und dann war nur aus der Sorge heraus ein Satz meiner Mutter. Ja, wenn du anderen Menschen unbedingt zu helfen willst, dann musst du wohl Psychologin werden. Und das ist irgendwie hängen geblieben. Also mich hat schon immer so die Psyche von Menschen interessiert. Eigentlich mehr so in den Extremen. Profiling, ja, in die Kriminalistik zu gehen. Und als ich dann selber als Leistungssportlerin aktiv war, habe ich selber mit Sportpsychologen zusammengearbeitet, gemerkt, hey, das hat für mich einen riesen Unterschied gemacht, nicht nur was die Performance anging, sondern auch was meine Persönlichkeit anging. Und obwohl ich nie im Sport enden wollte, habe ich dann gedacht, irgendwie glaube ich, dass ich doch da vielleicht einen guten Beitrag leisten kann für die Menschen im Sport. Und deswegen, ja, mache ich jetzt, was ich mache, und das mache ich auch ziemlich gern.
Aber gut, ich habe jetzt hier so eine Anschlussfrage stehen. Eigentlich dreht sich ja gar nicht die ganze Zeit um Frage-Antwort-Spiel. Im besten Fall wird da ein Gespräch draus, aber da steht, und die letzten Folgen in der neuen Staffel habe ich immer lang hergeleitet. Aber für mich ist immer Bewegung so ein Thema gewesen. Das heißt, sag's ja selber, im Sport, also bei mir macht's extrem viel, ob ich 8, 9 Wochen, was jetzt auf jeden Fall wieder der Fall ist, nicht Rad gefahren bin oder mal 2 Stunden aufs Rad komme. Also wenn mich Menschen fragen, ob ich meditiere, dann sage ich immer nicht in der klassischen Form, aber wenn ich 2 Stunden Radfahren gehe, ordnen sich ganz viele Themen einfach so. Es wird dann manchmal kritisch hinterfragt, weil es dann heißt, naja, aber du musst ja auf den Verkehr achten und ist anstrengend. Irgendwie nicht. Und tatsächlich denke auch gar nicht aktiv über die Themen nach, sondern die sind danach viel klarer. Deshalb war für mich so ein Vektor immer der Sport oder Bewegung. Also ich würde es Bewegung sagen, weil ich würde behaupten, dass in meiner Arbeitswelt Bewegung schon auch eine Rolle spielt. Jetzt abgesehen davon, dass es auch viel im Sport stattfindet, was ich mache, aber tendenziell bin ich immer in Bewegung. Also selbst in der Corona-Zeit gab es zwar Geisterspiele, aber auch da war ich, für mich war die schlimmste Vorstellung, 14 Tage in Quarantäne zu müssen.
Ja, das glaube ich sofort. Ich habe es erlebt. also Bewegung ist ein Riesenthema.
Ja.
Obwohl ich unterscheiden würde zwischen Sportarten, wo man die Gedanken sortiert, und Sportarten, die auch Bewegung beinhalten, wo es aber nicht ums Gedankensortieren geht. Also ich kenne dieses Feeling, von dem du sprichst, total vom Joggen. Also laufen gehen und dann sortieren sich die Gedanken. Aber ich spiele nach wie vor gerne Beachvolleyball. Und das ist für mich Abschalten, weil da geht's 2 Stunden lang nur darum, wo landet der Ball. Da sortiert sich gar nichts, sondern man vergisst alles andere drumherum. Und das ist für mich auch eine Form von Pause, aber anders.
Auch ein guter Punkt. Ich laufe nur ungern.
Ja. Gut, ja, ob Radfahren oder ich fahre nicht so gern Rad, obwohl ich bin auf einem guten Weg dahin. Ich habe mir ein Gravelbike vor kurzem besorgt.
Heute beim Regen mit Rad ins Büro gefahren. Ja,
aus der Not heraus. Hätte ich dich nicht eingeladen, wäre ich im Homeoffice geblieben wahrscheinlich.
Aber also würdest du sagen, ist es so ein Vektor bei dir auch, Bewegung oder Sport? Oder gibt es bei dir noch einen anderen Vektor, der vielleicht nicht so klar auf der Hand liegt?
Du meinst, dass ich jetzt, warum ich jetzt noch im Sport aktiv bin?
Ich würde immer sagen, Bewegung an sich. Also deshalb meine ich, es gibt ja die Sportartbewegung, aber bei mir ist auch beruflich viel in Bewegung. Das heißt, dass ich wirklich Wochen im Büro sitze, ist selten. Also ich habe einen relativ angenehmen oder wilden Mix, je nachdem, wie man es beschreiben will. Aber meine Berufswelt hat ja auch immer, also die findet nicht an einem Ort statt. Das heißt, da bin ich in Bewegung. Das heißt, ich würde tatsächlich Bewegung größer fassen und bei mir sagen, Bewegung ist immer so ein bisschen. Meine Schwester, das habe ich auch in irgendeiner anderen Folge schon mal gesagt, die ist promovierte Germanistin und hat ein Projekt gemacht, während ihrer Promotion das Museorte beschreiben sollte. Und hat dann gemeint, ja, ich brauche hier noch ein paar Probanden hin und her. Jetzt kannst du nicht, und schreib doch mal was, dein Museort. Da habe ich gesagt, ja, mache ich klar, gern Geschwisterdienst und so weiter. Und dann irgendwann habe ich gesagt, glaube, eine Sprachnachricht anrufen tue ich selten. Rüffel an mich. Habe dann gesagt, muss ein Ort sein. Oder kann es auch auf meinem Fahrrad sein? Weil ja, im Endeffekt,
Fahrradsattel ist ja auch ein Ort.
Genau, das in Bewegung sein, das würde ich jetzt als meinen Museort beschreiben. Und das so ein bisschen weitergedacht war im Endeffekt, ist bei mir alles gut, wenn es in Bewegung ist. Mhm. Das ist so ein bisschen, deshalb würde ich Bewegung als meinen Vektor, weil ich komme auch mal 9 Wochen ohne Radfahren aus, meistens bedingt durch Projekte, aber tendenziell würde ich sagen, Bewegung spielt immer eine Rolle.
Okay, jetzt habe ich deine
lange Herleitung Vektor, meinerseits.
Deine Vektorfrage verstanden. knüpfe ich total an. Das ist schon Bewegung in dem Sinne, wenn du jetzt, da arbeitet ja viel, wenn du das so erzählst, ja, also beim Museort, da bin ich tatsächlich im Flugzeug.
Wie das?
Auch da rüffel an mich, was habe ich zu tun mit meinem Nachhaltigkeitsfanatiker? Aber ich saß einfach berufsbedingt durch den Sport sehr viel im Flugzeug, in Bewegung zum nächsten Wettkampfort oder in Bewegung nach Hause an der Stelle. Das war für mich die Zeit, über Sachen nachzudenken. Ja, das Handy ist im Flugmodus. Man macht was, man ist in Bewegung, aber man kann eigentlich gerade keine Sachen wirklich erledigen. Man ist nicht erreichbar. Und in der Zeit Abstand gewinnen, von oben auf die Sachen schauen. Das war mein Museort, aber auch da war ich in Bewegung tatsächlich.
Aber ruhend in Bewegung. Spannend.
Aber ruhend in Bewegung, ja. Und was mir bei Bewegung natürlich auch noch einfällt, ist, wenn ich an unsere Kunden denke, die wir haben, da ist immer Bewegung. Klar, bei den Sportlern sowohl physisch, aber auch eine Saison ist rum, okay, aber es geht sofort in die nächste, ja, also nach dem Titel ist vor dem nächsten Spiel. Und auch früher hatten wir immer noch so, wir begleiten Change-Prozesse und wir bieten Teamentwicklung an und Führungskräfteentwicklung, aber eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, das sind das alles Veränderungsprozesse, also es ist alles in Veränderung, in Bewegung. Es geht irgendwo hin. Deswegen bin ich inzwischen auch so weit, dass ich sage, wir sagen gar nicht mehr dazu, dass wir Change-Prozesse begleiten, weil auch eine Teamentwicklung begleitet einen Veränderungsprozess. Das ist eigentlich alles eins.
Ja. Ist automatisch einer. Du hast vorhin schon ein bisschen angeschnitten, witzigerweise, weil so, ich muss immer aufpassen, dass ich mich in den Folgen nicht immer wiederhole, ob es in der Jugend ein prägendes Erlebnis oder Lebenssituation gab. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen angeschnitten, dass du einer Freundin helfen musstest und das sozusagen so ein bisschen den beruflichen Schliff. Aber gibt es da so Ankererlebnisse, wo du sagst, die prägen dich oder beeinflussen dich bis heute noch nachhaltig?
Also sicherlich, klar, dieser Satz von meiner Mutter, der ist einfach in meinem Kopf geblieben. Ich habe tatsächlich in meiner eigenen Coaching-Ausbildung ging es auch so ein bisschen um berufliche Leitbilder und Ähnliches. Da bleibt mir auch in Erinnerung, dass ich eine Phase hatte, in der wäre ich gern Steuerberaterin geworden. Und absolut, also
ein... Also ihr seht meine Augen nicht, aber ich habe die Augenbrauen nach oben gezogen.
Das passt auch sehr zu meiner eigenen Reaktion, die ich eigentlich darauf gern geben würde, weil das mir ganz, ganz fern liegt. Ich war auch nicht gut in Mathe und mit Zahlen. Und wenn du heute unseren Steuerberater fragen würdest, der würde sich auch wundern, um Gottes Willen. Der weiß, wie froh ich bin, dass wir ihn haben. Aber mir ist klar geworden, dass es gar nicht darum ging, dass ich jetzt gerne diese Profession haben will, sondern ich war nicht gut in Mathe. Und ich hatte den Antrieb, gut zu werden. Also dieses, ich entdecke was ich noch nicht kann. Also dieses, ich entwickle mich, ich werde in etwas besser oder ich suche mir was raus, was mich halt herausfordert. Das hat mich, glaube ich, schon immer total angetrieben. Und deswegen ist mir das irgendwie jetzt gerade gekommen, die Idee, Steuerberater zu werden, völlig irrwitzig im Nachhinein. Aber da einmal noch dahinter zu gucken, was war denn der eigentliche Antrieb? Und es war immer, ich möchte noch besser in irgendwas werden. Ja, das war natürlich dann im Sport so. Das ist auch heute, warum ich, glaube ich, eher im High-Performance-Bereich unterwegs bin als in der klinischen Psychologie, die ich als total wertvoll empfinde und wichtig. Ich habe viele Praktika gemacht in Kliniken, aber da ist die Erfolgsdefinition, um es mal so in Anführungsstriche zu setzen, eine andere. Ja, da geht es halt um nicht mehr leiden, während High-Performance natürlich um ein anderes Level von Erfolg geht. Und das war für mich, glaube ich, immer so ein Antrieb.
Wir hatten es vorhin vom Heli, also während des Lunches hatten wir es vom Heli fliegen lassen. Mhm. Weil ich das, bevor ich das beruflich machen musste, auch nie gemacht habe, ja, und es wohl keine Ausbildung dafür gibt. auch so ein Thema, wo ich mir genommen habe. Wobei, mhm, ich muss es tatsächlich mit umsetzen. Bin aber auch nicht Steuerberater geworden.
Ja, das sind die Nebeneffekte, die man dann so hat.
Nee, genau. Nee, aber tatsächlich im Endeffekt ist, ich wiederhole mich jetzt an der Stelle trotzdem, aber ich hatte das Erlebnis tatsächlich mit einem Lehrer, der meinte, ich war Waldorfschüler, stand, weiß nicht, am letzten Tag, mhm, vor den Sommerferien, geht man dann in der große Saal, hieß es, bin auf den Engelberg gegangen, im Bremstal, wenn ich es mal angucken will, und dann kommt da die ganze Schulgemeinschaft zusammen und singt am Schluss, es bläht ein Schiff die Segel, und dann, das war immer so eine Hymne, wo es dann in die Sommerferien ging. Für andere sieht es vielleicht aus wie ein sektenartiges Ereignis, aber das war immer so der Startschuss für die Sommerferien. Das war cool und klar, die Abschlussklassen haben da irgendwie dann immer noch irgendwas gesagt. Hat natürlich mich getroffen und ich habe den Schülern mit auf den Weg gegeben, dass viel wichtiger ist, dass sie ab der ersten Klasse in der Gemeinschaft unterwegs sind an der Schule, weil ich von der ersten Klasse, mhm, bis zur 13. mit meinen Schulfreunden gelaufen bin, weil ja, da super, eben, mhm, Grundschule und weiterführend eben zusammen sind und dass das Lernen nicht so wichtig ist, was mir natürlich meine nächste Konferenz eingebracht hat, weil ich das ja so nicht sagen kann. Und da meinte eben auch ein Lehrer zu mir, es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich vor Menschen gesprochen habe oder Menschen angeleitet habe. Mhm. Und ich dachte so, was willst denn du von mir? Wirklich? Mhm. Und ich unterrichte seit über 12 Jahren an der dualen Hochschule, also von dem her hatte er recht, ich nicht. Mhm. Das sind so ein paar, die bis heute eigentlich nachhalten, wo ich immer sage, ich habe ihn nicht ernst genommen, er hat da irgendwas gesehen, was ich nicht sehen konnte. Mhm. Aber tatsächlich ist das so ein Schlüsselerlebnis, das ich hatte mit dem Lehrer, mhm, weil er was gesehen hat, was ich nicht sehen konnte. Und trotzdem fand ich meinen Punkt gut. weil es, ich finde es tatsächlich, also ich habe das mit einem der Gründer von Chimperator, von dem Musiklabel, der sagt immer, er ist super froh drum, dass er auf die also er wirft uns Waldis immer in Anführungszeichen im Spaß vor, dass es ja ein bisschen elitär ist und man da eben hin muss mit Schulgeld und so weiter. Mhm. Und dass einer seiner besten Freunde Hauptschüler ist und dass man das sozusagen nicht zusammenbringt, wobei bei uns die Hauptschüler eben bis zur 10. Klasse mitgelaufen sind und dann erst raus, aber eben auch seit der 1. Mhm. Und nicht das tatsächlich, also einer meiner langjährigsten und besten Freunde aus Tübingen, mit dem war ich im Waldorf Kindergarten zusammen. Und, mhm, wir sind, also, und man wird dann nach der Grundschule halt nicht, also es gibt schon Freundschaften, die wirklich seit wir drei sind oder so anhalten. Ja, super. Und das finde ich schon super wertvoll. Von dem her will ich die Aussage wieder so treffen, auch wenn ich Rüffel dafür gekriegt habe.
Ja, aber ich glaube, darum geht's ja, also wahrscheinlich auch jetzt noch beruflich, oder? Das ist immer um die, wenn du eine langjährige Beziehung hast zu einem Kunden oder zu jemandem, der dich zu schätzen weiß als Mensch, dass je länger die andauern, umso größer wächst das Vertrauen und umso besser auch die Grundlage, um zusammenzuarbeiten. So ist es zumindest bei uns, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also klar, ich lasse mich immer challengen. Also wenn es jetzt um stupide Dienstleistungen geht, in Anführungszeichen, oder Teile von Dienstleistungen, die wir anbieten. Wir bauen es ja zusammen. Ich glaube, das ist, was wir vor allem machen. Mhm. Aber ja, wenn jetzt jemand sagt, er findet den Fotograf besser wie den, dann bin ich relativ emotionslos, in Anführungszeichen. Ja. Auch wenn ich sage, auch da ist es nachher so, ich sage immer, also Essen ist ganz oft ein Thema, wenn es so Werbeproduktionen sind, wo ich dem, mhm, Kunden sage, achte mal lieber drauf, dass wir gutes Essen haben. Was will ich jetzt mit Essen? Aber krätige Models oder krätige Visagistinnen dazu haben, kann dir Ergebnisse zerlegen. Mhm. Es ist simpel, aber es ist so.
Mhm. Spannend.
Und es ist ja tatsächlich, ich glaube einfach so, Medienoutputs werden dann besser, wenn man einen Flow hat. Mhm. Und das können Kleinigkeiten sein. Das ist so ein bisschen, was medial viel gespielt wurde, dass man den Poldi, hat man jetzt nochmal mitnehmen müssen und so weiter, aber bei der WM, wo dann Yogi in Schutz genommen hat bei der Pressekonferenz und so weiter, es gibt einfach so Sachen, mhm, da ist so Player dabei, die haben eine andere Funktion. Mhm. Auch ein strammer Schuss, keine Frage.
Mhm. Auf jeden Fall.
Ist so, und das, manchmal kann es sein, du hast einen besseren Fotografen, aber wenn der mit dem und dem gut kann, ist Ergebnis trotzdem im Zweifel besser. Das ist wahrscheinlich viel, mit dem ihr euch beschäftigt auch.
Auf jeden Fall.
Aber tendenziell ist bei uns irgendwie auch so. Deshalb, was wir machen, ist ja Teams zusammenbauen. Von dem her ja, Langjährigkeit. Und dann ist es aber auch manchmal einfach eine Kombination treffen. Und das ist, weil ich ehre immer jeden, der eine langjährige Geschäftsbeziehung hat. Aber im Endeffekt, wenn ich mich irgendwo anbieten kann, sage ich natürlich auch nicht, naja, aber die machen das jetzt schon seit 10 Jahren. Ich kann auf jeden Fall nicht mein Angebot platzieren. Von dem her bin ich da immer so ein bisschen, ja, du hast recht. Und andererseits, es dürfen schon andere auch mal sagen, hier, uns gibt's auch und wir können auch was Gutes. Und klar, dann hoffe ich, dass es nicht nur, weil wir seit 10 Jahren zusammenarbeiten.
Klar, dann ist es ja auch gut fürs Qualitätsmanagement ein Stück weit.
Genau, gewürdigt wird, sondern eben auch von dem, was wir machen. Also daran lasse ich mich schon gern messen. So jetzt aus Prinzip, weil wir schon seit 10 Jahren zusammenarbeiten, das würde mich eher demotivieren. Um es mal ein bisschen, ich weiß, wie du es gemeint hast, aber das schwingt bei mir immer so ein bisschen mit.
Ja, natürlich, natürlich, ja.
Ich will jetzt nicht immer nur genommen werden, weil das Vertrauensverhältnis da ist.
Ja, da gehe ich mit. Da gehe ich mit. Aber ich glaube, es ist ein Vertrauensverhältnis wichtig und das ist ja auch bei langjährigen Freundschaften so. Also ich freue mich voll, wenn ich das höre, dass du mit Freunden durch die Schule, seit der 3. Klasse gegangen bist, weil ich habe selber einen Sohn, der ist 7 und uns extra für eine Eltern-Kind-Initiative entschieden, wo er von der ersten, wo er von 2 Jahren bis zur 4. Klasse zumindest immer die gleichen Leute um sich drum herum hat, weil die Kinder dann nach der Schule im Hort immer noch im gleichen Laden sind, wie wo sie halt in der Kita waren und das wir das sehr versuchen zu unterstützen, dass sich da Freundschaften bilden, die einfach darüber hinaus existieren werden.
Und das sind ja die Guten, also im Endeffekt.
Das sind die Guten, ja, die richtig Guten.
Es ist ja immer die Frage, wie man Freundschaft definiert, aber das ist tatsächlich so, den Nick, um ihn namentlich zu nennen, den kann ich auch mal ein Jahr nicht sehen, aber es ist so wie immer. Mhm. Wir haben in Österreich auch einen Kumpel, der ist in der 6. Klasse, glaube ich, gegangen. So, wenn er da ist, ist es einfach wie immer. Mhm. Witzigerweise hat man sich auch von Ansichten über die Welt und so weiter, er macht auch Filme, von dem her, sogar beruflich auch in eine ähnliche Richtung entwickelt. Aber das sind so die, wo eben nicht aufgewogen wird, wer hat sich wie oft gemeldet oder, sondern das ist einfach so, das ist einfach, wenn man zusammen rumhängt, ist so, als wären wir immer noch in der 6. Klasse, das ist einfach sau cool. Da weiß man einfach, dass das, was zählt, sozusagen die Basis ist. Ja. Gibt schon Freundschaften, aber dann eher wieder aus dem Studium raus, also aus der Berufsschule und so weiter. Also diese Zwischenschritte und aus dem Studium irgendwie noch verbunden geblieben, ja, aber ansonsten ist tatsächlich das ganz früh aus der Schule, auch nicht mit allem, sondern mit der Clique, die es halt war.
Na ja, klar.
Und dann klar, im Heimatort oder jetzt eben aus der Berufswelt dann, da bin ich zum Beispiel sauschlecht drin im Trennen. Also bei mir gibt es nicht nur professionell und beruflich, sondern es ist ganz oft, dass ich auch mit Leuten zusammenarbeite, mit denen ich auch mal ein Bier trinken gehe. Mhm. So, das für manche geht es ja gar nicht. Ich sage, Beruf ist Beruf und privat ist privat. Es ist, ich muss mit denen halt 12, 13 Stunden in irgendwelche Arenen rumhängen. Da ist schon auch gut, wenn man sich so ein bisschen versteht. Ja. Sonst sind es ganz komische Tage, meiner Meinung nach.
Auf
aber
jeden Fall.
Ja. Vielleicht ist auch ein Ding aus dem Sport.
Ja, also ist bei uns auch oft so, dass viel auch aus dem Netzwerk kommt, auch aus dem privaten Netzwerk, ja, die dann wissen, hey, die machen gute Sachen, ja. Aber wir haben natürlich dann, wir müssen immer gucken, dass wir auch ein Rollenmanagement machen. Wann bin ich in welcher Rolle und welche Informationen habe ich aus dem vertraulichen Raum und welchen nicht. Und also haben wir auch, aber wahrscheinlich nicht so viel wie bei dir, weil es natürlich oft vertrauliche Informationen gehandelt werden oder man ja jetzt auch froh ist, wenn man bei jemandem saß und gerade über was gesprochen hat, was vielleicht echt gerade herausfordernd ist, und dann abends noch beim Bier die gleiche Person wiedersehen möchte und weiß, darüber hat man jetzt gerade gesprochen, ist natürlich vielleicht ein bisschen viel verlangt.
Nee, genau. Aber wir machen ja auch über den Tag andere Dinge.
Ja, genau.
Da ist Bier dann eher entspannt im Zweifel. Aber gibt es so ein Tipp eines Lehrern oder Eltern oder Trainer aus der frühen Zeit? Also, weil ich hatte einen Trainer, der... Ich weiß nicht, ob ich ihn, also tendenziell wäre ich gern mehr gefordert worden, weil ich glaube, so ein paar Sachen, die mir für meinen Leistungssport geholfen werden, habe ich erst später sozusagen beruflich realisiert, also die ich für den Kopf gebraucht hätte. Mhm. Weil wir sind halt immer trainieren gefahren, haben Fahrtspiele gemacht und so weiter. Aber da war nie so einer, der ein bisschen angesessen gesagt hat, wir machen es mal strukturierter und gucken mal. Mhm. Hätte mir wahrscheinlich getaugt. Mhm. Hatte ich nicht, aber was er immer gesagt hat, der hatte so Weisheiten. Wie der Wind ist der beste Trainingspartner. Ah, wenn du allein mit dem Rad gegen den Wind fährst, er hat schon irgendwie recht. Also da gibt's halt so ein paar Dinger und Tipps, die er halt rausgehauen hat, wo ich 12, 13 war, so, wo ich sage, ja, eigentlich ist so, wenn ich halt, ich bin von Sylt nach Nordspanien gefahren, da gab's viel Gegenwind. Das ist schon ein ganz guter Trainingspartner. auch wenn er in dem Moment extrem ankotzt.
Ja, genau.
Gibt's da sowas aus der früheren Zeit?
Also es gibt so ein paar Sachen, die hängen geblieben sind, klar. Eins davon war, da habe ich noch in der Halle gespielt, zweite Bundesliga. Und wir hatten einen neuen Trainer und der hatte den Satz, Reibung schafft Fortschritt. Ja. Also das ist jetzt wahrscheinlich nicht von ihm, ich habe es nie nachgeguckt, keine Ahnung, aber Reibung schafft Fortschritt, das fand ich ganz spannend, dieses ich muss Reize setzen, auch bei den Spielern, ob das jetzt mental ist oder physisch, ja, einfach das muss sich immer ein bisschen nach Reibung anfühlen, damit irgendwie was geschliffen wird, sage ich mal. Das fand ich ganz spannend, weil ich glaube gerade so bei weiblichen Athleten das Harmoniebedürfnis schon sehr ausgeprägt ist, ja, und umso schlimmer dann, wenn es irgendwie Gezicke gibt. Und dass das ganz aktiv eingesetzt wird als Trainer oder auch vom Athleten gesucht werden sollte. Das ist mir damals irgendwie hängen geblieben. Ich meine, ich war mit einem Fuß schon im Sand. Ich war mit der Mannschaft jetzt nicht mehr ganz so eng und viel unterwegs wie viele der jungen Spielerinnen, die wir dabei hatten. Ich war eher so noch so eine ältere Aushilfe, die noch ein Jahr mitgespielt hat. Aber das ist natürlich was heute total Thema ist, auch wenn es bei uns um Konfliktmoderation geht, um Teamentwicklung, wo Konflikte drin sind. Die dürfen immer sein, aber wie werden sie genutzt, ja, dass man daraus irgendwie stärker hervorgeht als vorher. Also das ist ein Satz, der hängen geblieben ist. Klar, bei uns war eher der Wind ist dein Freund. Im Beachvolleyball, ja. Oder ist auf beiden Seiten gleich stark. Aber du musst halt mit ihm spielen und ihn nutzen.
Nutzen, ja klar. Also kann auch dein Feind sein, vom Gegner eingesetzt.
Ja, aber es ist immer dein Freund, du musst ihn nur besser einsetzen. Ja. Ja, nee, also von Trainerseite aus wäre das so ein Satz, der sehr hängen geblieben ist.
Ja. Ja, weil ich auch festgestellt habe, so trainingsmethodisch ist ja auch so, dass heute ja viel geht im Radbereich, keine Ahnung, wie tief du da drin steckst, aber da ist ja schon mit Aero-Werten, Ketonen, also da gibt's ja, da wird viel betrieben. Also die wiegen ja wirklich morgens ihr Essen ab und so weiter und tendenziell gibt's halt so ältere Generation Fahrer, die halt sagen, okay, du musst halt treten. Also das Watt entscheidet dann nachher schon auch noch ein bisschen was. Mhm. Also wenn ich diese ganzen Whoop-Armbänder und so, wenn du nachher guckst, was die Kernaussage von solchen Sachen ist, weil sich ja Leute davon extrem beeinflussen lassen zum Teil. Mhm. Also wenn das Whoop-Armband sagt, sie haben schlecht geschlafen, haben sie schlecht geschlafen. Mhm. Ob das irgendein Kreislauf in die eine Richtung oder die andere ist, wird ja gar nicht hinterfragt. Das Whoop, mir geht's nicht gut, also mir geht's nicht gut.
Mhm. Ja, klar.
Ich schlafe auch mal nicht gut, aber ich kann trotzdem einen guten Tag danach haben. Mhm. Wenn man aber guckt, was sozusagen die Kernmarker sind. Früher hat mein Trainer gesagt, wenn dein Puls 10 Schläge höher ist, mal beobachten, könnte sein, du bist krank. Mhm. Und ganz oft ist es halt immer noch so. So, es gibt so simple Sachen, es ist alles technologischer geworden und du kannst ins Detail sozusagen weiter tracken, aber so die Basisaussagen sind immer noch die gleichen, wenn man es runterbricht und sagt, okay, was will mir das Ding eigentlich erzählen? Eigentlich sagt es mir doch nur, mein Puls ist 10 Schläge höher und das über 3 Tage, ich sollte mal vielleicht ein bisschen rausnehmen.
Genau.
Hätte ich mir auch so herleiten können, ohne dass ich jetzt 37 Graphen habe.
Ja.
Das finde ich immer ganz spannend, also das so jetzt wettertechnisch, keine Ahnung, ob man das heute mit einer Bauernregel erklärt gibt, aber manchmal, die sind bestimmt nicht Gold, aber manchmal steckt da doch ein bisschen Wahrheit drin, wo ich sage, okay, gibt halt dann doch Gesetzmäßigkeiten, die gar nicht so komplex sind.
Ja, klar.
Wie man immer meint.
Es ist halt ein Business, es geht um höher, schneller, weiter und dadurch versucht man natürlich jeden einzelnen Faktor rauszufiltern und zu optimieren, ja, rauszufinden, welcher hat Einfluss und wo können wir vielleicht noch irgendwie einen Hebel setzen. Ich bin jetzt auch kein Riesenfan von jedem einzelnen Parameter, den man irgendwie sehen muss oder auch zu gucken, du hast gerade gesagt, okay, der war jetzt 3 Tage zu hoch, ja. Also wann ist es ein Wert, mit dem ich wirklich, also wie lange muss es sein, ehe ich da wirklich Aufmerksamkeit drauf schenke? Ich glaube, das muss ja viel Aufklärung betrieben werden, wie man mit diesen Daten umgeht, damit sie dann auch wirklich gewinnbringend sind und nicht, okay, ich habe schlecht geschlafen, ich habe jetzt einen schlechten Tag.
Voll. Ja. Also Radsport ist wirklich so, wenn die sagen, ich habe letztes Jahr ein Rennen gewonnen, habe am Tag davor Schokoeis gegessen, dann versuchen sie es im nächsten Jahr genauso zu machen, wenn das Rennen wieder ist.
Das sind nicht nur die Radfahrer.
Aber da habe ich es zumindest erleben dürfen, dass das schon manchmal extrem abdriftet. Habe auch einen spannenden Typ auf Hawaii kennengelernt. Der macht Scouting für, also der hat für Nike gearbeitet, hat Scouting im Eishockey gemacht. Lustiger Typ, Jörg hieß er, heißt er. Hat sich nie wieder gemeldet. Aber der hat auch gesagt, sie scouten halt. Und es ist witzig, weil wir danach so ein paar Scouting-Sachen anders angeguckt haben. Sie scouten natürlich bei diesen Eishockeyspielern sein. Die haben eine Datenbank, wo auch drin steht, ob du als Fünfjährige von deinem Vater mit dem Gürtel verschlagen wurdest. Um nachher auszuschließen, wenn es eine Keilerei auf dem Eis kriegt, schlägt er denn jetzt mit dem Schläger kurz und klein, weil irgendein Kindheitstraum, also sozusagen, die haben eine Datenbank erfasst, sagt, das ist absurd, was sie da alles eintragen.
Okay.
Um sozusagen, also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber er hat gemeint, so, sie hätten da ein, zwei, um bei einem Trade dann Risikomanagement technisch bewerten zu können, gibt es da ein Restrisiko, dass er völlig durchdreht zum Beispiel. Weiß nicht, ob Breno dir noch was sagt, ein Verteidiger von Bayern, Brasilianer, Weltklasse-Verteidiger, hier angekommen, nichts gemacht, außer sein Haus abgefackelt, deshalb kennen ihn dann doch wieder ein paar.
Ja, deswegen hat gesagt mir der Name wahrscheinlich auch was, weil ich kann nicht so gut mit Namen.
Und das andere ist, ein polnischer Verteidiger funktioniert wahrscheinlich besser, weil die Lebenswelt viel näher an unserer ist hier in Deutschland, als wenn du aus Südamerika herkommst. Das habe ich dann in dem Moment auch anders bewerten können. Und ich dachte, ja, gut, spannend. Wenn du es so rum anguckst, dann war das Risikomanagement in dem Moment an der Stelle schon relativ laps, weil man das hätte herleiten können, dass eventuell der Schritt ihn aus der Bahn werfen könnte, obwohl er Weltklasse verteidigen hat, da eine tolle Villa hat, in München doch super ist. So fand ich auch einen spannenden Ansatz, dass sie sozusagen versuchen, jeden Parameter zu greifen, um dann irgendeine Risikobewertung, was ja auch nur BWL wären es halt KPIs, irgendwelche Kennzahlen zu haben, um dann zu sagen, wird es ein gutes oder ein schlechtes Investment.
Ja. Es ist halt viel Geld im Spiel.
Definitiv.
Da möchte man gerne das Gefühl, man hat die Kontrolle darüber, ja.
Jetzt stelle ich dir die ganzen Fragen. Wenn du jetzt von außen schauen könntest, ich mag die Frage.
Ich bin gespannt.
Und du würdest den Podcast hören. Welche Fragen würdest du sagen, muss ich dir auf jeden Fall stellen?
Ach je. Okay. Darf ich darüber kurz nachdenken?
Natürlich. Willst du nachdenken in Ruhe oder sollen wir weiterreden und du denkst parallel nach?
Ach, sorry. Ganz witzig, dass der Satz mir gerade kommt, weil vorhin, als du mich gefragt hast, um mal kurz nochmal abzuschweifen, als du mich gefragt hast wegen Trainern, was die gesagt haben, habe ich mir so gedacht, ja, ich habe eigentlich mehr so Sätze von Teamkolleginnen, die mir auch so hängen geblieben sind. Und einer davon war von, Shoutout an Jana Köhler, mit der habe ich drei Jahre zusammengespielt, zweieinhalb. Und unglaublich viel gelernt miteinander, wir waren sehr unterschiedlich und sie hatte die Angewohnheit, zu manchen Sachen zu sagen, wenn ich sie was gefragt habe, dass sie so reagiert hat mit, habe ich noch keine Meinung dazu, muss ich drüber nachdenken. Das fand ich total super. Also sich das herauszunehmen und nicht immer das Gefühl zu haben, ich muss jetzt eigentlich gleich was sagen und irgendwie was Schlaues, sondern wirklich zu sagen, weiß ich noch nicht oder ich habe noch keine Meinung.
Das ist cool, ja.
Es ist besser, als immer gleich eine abzugeben und dann danach vielleicht zu denken, hätte ich mal. Und jetzt fragst du mich was und ich sage, darf ich drüber nachdenken? Das ist ganz witzig, dass das jetzt kam, weil das habe ich mir von ihr auf jeden Fall abgeschnitten oder mitgenommen. Ja, was man mich unbedingt fragen sollte. Darf ich Gegenfragen stellen?
Immer.
soll es darauf hinausziehen, wo ich denke, ich habe was Schlaues zu sagen oder einen Mehrwert oder was Interessantes zu erzählen. Oder?
Das kann auch super lapidar sein. Also, spielt ja irgendwie an. Du hast Psychologie studiert, sagt ja dann trotzdem was aus. Nein, tatsächlich hatte ich schon ein, zwei Folgen, wo es dann hieß, ah, das hätte ich mich fragen können. Das hätte genau getroffen, worüber ich reden wollen würde. Und dann sage ich, gut, dann nehme ich das ab jetzt auf, indem ich sage, was sollte man von außen drauf gucken und sagt, ah, von der habe ich noch nichts gehört. Die macht das und das. Was sollte man dich auf jeden Fall fragen? Und das ist ja lässt sich ja immer nicht trennen, hatten wir vorhin auch kurz beim Essen. Dich als Person und als Rolle im Unternehmen ist schwer auseinander zu halten. Wenn man einfach sagt, entweder hast du einen tollen Punkt oder es ist eine lustige Geschichte, keine Ahnung. Also das stellen mir ja nicht die gleiche Gegenfrage, dann stimme ich genauso.
Ich wollte gerade die Sache hier umdrehen. Das ist jetzt auch für mich ein Experiment.
Jetzt müssen wir sofort eine Kerbe im Kalender machen, dass ich eine ausgebildete Psychologin in ein Experiment getrieben habe, letztendlich durch eine Frage.
Ja, sozusagen. Also nein, ich tatsächlich beschäftige mich seit gut einem Jahr damit. Ich hatte vom Kunden die letzten 2 Jahre ab und zu Feedback bekommen, hey, lass doch mal noch mehr die ehemalige Sportlerin auch mit durchkommen. Also gerade wenn wir jetzt auch mal Vorträge oder interaktive Vorträge gehalten haben, wo ich immer so ein bisschen noch meine Rolle suche. Klar, wir zählen viel, zum Beispiel mental stark wie ein Leistungssportler. Da geht es natürlich viel um die psychologischen Prinzipien. Und jetzt stehe ich da sowohl als Sportlerin, aber auch als Psychologin, als auch Laganda-Inhaberin. Aus welcher Rolle spreche ich eigentlich wann? Und da kam schon öfters das Feedback, ja, da darf ruhig noch mehr die Sportlerin durchkommen oder irgendwie von sich erzählen, während ich das selber mal eher klein gehalten habe, warum auch immer, weil ich wahrscheinlich, also vermutlich, weil es mir viel um meine Expertise aus meiner Profession herausgeht und nicht unbedingt als Sportlerin, aber das für die Menschen ja dann doch irgendwie interessant ist. Und seit gut einem Jahr begebe ich mich so auf die Reise, Keynote-Speaking, ja, nein, weil ich bin eigentlich als Coach oder Beraterin, verstehe ich mich als jemand, der den Raum gibt, dass die Leute reden und miteinander reden oder dass da was passiert. Und Keynote Speaking ist ja eher so ein bisschen, also ich erzähle was von mir, ja. Also es ist irgendwie noch so eine kleine Reise für mich. Und ich hatte dann eine Unterhaltung mit jemandem, der sagt, ja, was wären denn so deine Kernpunkte, über die du reden würdest? Und das wäre jetzt, glaube ich, auch so was, also so 1, 2 Learnings aus dem Sport hinzu, die mich bis heute begleiten vielleicht. Weiß ich nicht, da hätte ich vielleicht lustige Geschichten, aber auch welche, die natürlich irgendwie bewegend waren. Spontan würde ich sagen, weil es lag an der Geschäftsführerin, unterliege ich der Vertraulichkeit. Klar haben wir Kunden, die irgendwie sehr medien- und öffentlichkeitswirksam sind, wenn man hört, mit wem wir gearbeitet haben. Und doch bin ich da immer sehr zögerlich, Geschichten zu erzählen, weil das ist natürlich nicht in, also weder in meinem Sinne noch im Kundensinne jetzt zu hören, wie haben, weiß ich nicht, die Basketball-Nationalmannschaft letztes Jahr, was habe ich mit denen gemacht? Ja, ist immer ein schmaler Grad, über Methoden zu reden, aber nicht über Inhalte, weil das niemandem was angeht.
Ja, ja, eben.
Von daher ist das wahrscheinlich irgendwas in die Richtung, könntest du mich fragen. Hab ich deine Frage beantwortet?
So halb. Nee, aber ist ja alles gut. Ich müsste es dich jetzt fragen und du müsstest beantworten, aber an für sich, das war ja auch ein Anknüpfungspunkt von uns, war Timo Hildebrand ist ja sozusagen, er ist halt die Fußball-Torhüter-Legende. Ja. Und was er jetzt mal fallen lassen hat, ich glaube auch in unserem Podcast, ist, dass dieser Bundesliga-Tor ohne Torrekord, sagt er, wenn ihm das die Leute nicht erzählen würden, der ist 25 Jahre alt, so, er wacht jetzt nicht jeden Morgen auf und denkt da dran so. Und ja, viele definieren ihr darüber. Das heißt, unklar ist es ja auch ein Stück weit Meistertorhüter etc. so ein bisschen Eintrittskarte, die er nutzen kann. Mhm. Ein Stück weit. Und da ist ja aber dann trotzdem immer eine spannende. Wer ist er dahinter so ein Stück weit? Mhm. So, wo ich jetzt sagen würde, da gibt es ganz viele Themenfelder, die man fragen könnte. Mhm. Und manche Sachen sind auch so banal. Mir wird es manchmal vorgeworfen daheim, dass ich mich so gern reflektiere in irgendwelche Sachen. Aber jetzt beim Jonas Deichmann, seiner Keynote, die ja da auch war, an dem Abend, wo du mit Teil des Panel warst, ist ja auch so, manche Sachen sind so, weil ich auch lang Rad gefahren bin, manche Sachen, also ich glaube, man kann das nur machen, wenn man sagt, okay, ich mache es ja auch nicht anders. Also sonst fährt man, glaube ich, nicht lange Fahrrad. Er fährt noch länger Fahrrad. Mhm. Aber so ein paar Grundzüge sage ich so, klar spiegle ich mich damit. Es ist gar nicht, dass ich mich vergleichen will mit ihm, aber ich sage natürlich, also, was war sein geflügeltes Wort? Du shit first oder so.
Du shit things first.
Das ist ja genau so. Natürlich, also du musst halt morgens aufstehen und in nasse Radschuhe rein. Und das musst du halt machen. Mhm. So, ist halt so. Und dann sage ich, anders kannst du es ja gar nicht machen. Mhm. Wo dann manche vielleicht viel mehr drin sehen und sagen, oh krass, ja, stimmt. Ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich sage, okay, aber dann hätte ich nicht lange Radfahren können. Also eigentlich ist jeder, der sowas machen will, muss das ja so ein Stück weit tun. Und es sind ja manchmal kleine, ja,
springe rein. Total spannend finde, dass du genau das jetzt rüberbringst, weil, also ich sehe das total in dem Kontext, in dem Jonas das gesetzt hat. Da kann ich das total gut nachvollziehen, sagen wir mal so. Aber ich finde dieses Do Shit Things First tatsächlich sogar risikobehaftet, wenn ich auf ganz viele Menschen im Daily Business gucke, weil ich glaube, dass wir ständig das Gefühl haben, das muss ich noch erledigen, das muss ich noch erledigen, das noch. Und bei einigen sind diese Shit-Things echt viele. Und da ist für mich eigentlich eher die Hauptmessage, ich weiß nicht, ob ich es jetzt in so einen coolen Slogan packen kann, ja, aber nimm dir die Sachen, die dir wichtig sind und priorisiere die zuerst, setz die in deinen Kalender und mach den Rest drumherum, weil du sonst gar nicht mehr dazu kommst. Wie jetzt zum Beispiel ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, der Normalsterbliche, der einfach nur guckt, dass, wie kann ich mich fit halten, wann mache ich Sport, ja, der jetzt vielleicht nicht so wie du im Radfahren so eine krasse Leidenschaft hat, sondern wo es einfach nur darum geht, ja, sich zu bewegen, um körperlich irgendwie gesund zu bleiben. Und da zu sagen, okay, ich setze mir zuerst mal die Timeslots, wann mache ich Sport oder wann lese ich ein Buch oder wann male ich, jetzt für Künstler, also wann sind meine Pausen oder wann sind die Sachen, die ich gerne mache, und den Rest mache ich drumherum. Ja, weil ich glaube, sonst fallen die nämlich immer wieder hinten runter. Und da sehe ich also einfach eine Gefahr drin bei diesem Do Shit Things First, okay, mach erstmal alles, was ich eigentlich, worauf ich keinen Bock habe, und danach darf ich dann das andere machen, aber vielleicht habe ich gar keine Zeit mehr dafür.
Genau.
Und dann haben wir die ganzen Themen in der mentalen Gesundheit, die schwierig sind, finde ich.
Aber du musst, also in dem Fall gehe ich 100% mit, würde es kontextuell sehen, aber das ist ja immer das Spannende, wenn man sowas hört und einen Impuls kriegt, wie verarbeitet man den? Also muss ich jetzt sagen, okay, ich ziehe mir morgens immer nasse Schuhe an, weil er das macht und das ist sozusagen cool. Oder versuche ich es halt zu übersetzen, was das für mich heißt. Also je nachdem, habe ja auch Mitarbeiter hin und her, manchmal sind es halt E-Mails, wo ich sage, okay, ich muss dir jetzt halt kurz zurückschreiben. Das kann man schnell machen, wenn man es zu einer Routine macht. Und das ist so, wie definiert man Scheißding? Ja, also ist ein großes Problem, das man lösen muss, oder ist tatsächlich, ich muss halt zwei Antworten schreiben, da muss ich mich kurz reindenken, aber eigentlich ist eine Minute passiert. Wenn ich natürlich 40 eine Minuten da liegen habe, dann fühlt es sich auf einmal riesig an. Das heißt, deshalb würde ich sagen, so ein paar Dinger, die halt nerven, aber die gehen, die kann man schon machen, und das ist ja immer die Frage, wie reflektiere ich es und wie setze ich es um und wie übersetze ich es in meine Welt?
Auf jeden Fall.
Deshalb, also warum ich sage, ich werde dann immer angegangen, weil es heißt, ja, du bist kein Extremsportler. Nee, bin ich auch nicht. aber natürlich reflektiere ich es, weil ich sage, okay, jetzt 7.500 Kilometer in 35 Tagen fahren ist jetzt, und ich musste ankommen, weil ich ein Heimspiel hatte. Das heißt, das, was er beschreibt mit seinen 120 Triathlons, habe ich so umgesetzt, weil es gar nicht anders ging, was ich witzig fand, weil er es erst danach gemacht hat.
Ja.
Und natürlich reflektiere ich will mich gar nicht mit ihm vergleichen, weil ich bin kein Extremsportler. Und ich hätte witzigerweise auch gar keinen Bock drauf. Also ich war heilfroh, wo ich zurückkam und nicht den Drang hatte, nochmal loszumüssen. Weil sonst hätte ich andere Probleme gekriegt.
Vermutlich, ja.
Sondern das war für mich, ich hatte das im Kopf, das kam über Corona, das Projekt, und habe das sozusagen, ich wollte das machen. Und dann habe ich es gemacht. Und es war auch irgendwie klar, wenn ich es machen will, muss ich es jetzt irgendwann machen. Weil wenn irgendwann mal Kinder ins Spiel kommen, was inzwischen passiert ist, dann mache ich das nicht mehr.
Ja, ja.
Also ich könnte es jetzt vielleicht noch mit Kinderanhänger machen, aber ich glaube nicht, dass die Bock haben, 8 Stunden hinten.
Ja, vor allem nicht jeden Tag. Vor allem nicht jeden Tag.
Aber das war so witzig, weil er dann ja da auch, das war eine neue Challenge für ihn, wo ich dachte, ja krass, hätte ich dir was zu erzählen können.
Ja,
habe ich ein Jahr vorher gemacht.
Ja.
Ich hatte 2 Ruhetage und ich konnte keinen Tag Pause machen, weil sonst wäre ich, also ich habe den Stuttgart Grand Prix produziert, bin dann losgefahren und musste zum ersten Heimspiel vom TVB wieder da sein.
Ah,
ja. Das war mein Slot. Das heißt, ich musste fahren. Was für mich aber gut ist. Also man muss ja auch sich ein bisschen, ich verarsche mich gern selber. Also ich weiß, wenn ich jetzt das nächste Projekt mache, dann müsste ich es dir groß erzählen. Das muss ich an 2, 3 Stellen machen. Dann erträgt mein Ego nicht mehr, dass ich es nicht mache. Das, also ich weiß, wie ich mich sozusagen selber verarschen kann. War bei dem Projekt so. Ich habe es beispielsweise dem Timo erzählt, wo ich eine Moderation gemacht habe, wo er dabei war. Wie gesagt, ich mache da ein großes Projekt und dann komme ich aus der Nummer immer raus, weil ich mein Ego kenne und mein Ego verträgt es nicht.
Ja, das war mehr Verpflichtungen irgendwie.
Was also geiles, dir selbst gegenüber. Genau, weil es ein geiles Abenteuer war. Also so, ich weiß aber, wie ich mich dazu hintreibe. Und wenn ich dann anfange zu posaunen, dann weiß ich schon auch, dass ich mich ein bisschen kenne. Und dann weiß ich auch, dass ich Bock habe, es zu machen. Mhm. Wenn ich sage, ich mache vielleicht mal wieder so ein Projekt und rede ein bisschen drüber, dann ist es noch nicht gesetzt. Ja, aber ja, also auch eine schöne Betrachtung. Ist immer die Frage, was die Leute mitnehmen. Aber das ist ja auch immer das Spannende. Wie setzt man es um? Also heißt jetzt, ich muss einen Triathlon machen, weil er sagt, 2 Monate machst du einen Triathlon, easy. das geht aber halt nur mit seinem Hirn. Und der Körper muss mitmachen. Ich hatte 6 Tage bin ich mit Schmerz, also jeden Tag 2 Ibus gegessen. Und zwar klar, entweder verrecken meine Knie oder ich komme durch. Da gibt es noch ein paar andere Komponenten. Und er hat auch immer ein Ärzteteam dabei. So, das ist ja immer, wenn du dich vergleichst mit einem Tour de France-Team. Irgendwann hinkt es halt ein Stück weit.
Auf jeden Fall, klar. Also ich denke, da sind ja viele Sachen drin, die man für sich dann rauszieht. Und manche, an einigen Stellen ist es auch limitiert. Ja. Ich glaube, man darf nicht vergessen, jeder erzählt irgendwie seine eigene Geschichte. Und für manche ist es Entertainment, für andere ist es, hey, boah, daraus kann ich mir so viele Sachen mitnehmen. Ja. Das darf ja alles sein. Nein. Ich glaube, man darf nicht den Anspruch haben, dass alle nach Hause gehen mit, okay, voll alles. Ich habe mir nur Messages rausgezogen und jetzt ist alles anders. Ja, aber den Eindruck hatte ich auch gar nicht. Also Jonas hatte den Anspruch, glaube ich, auch gar nicht. Nee, der war auch sehr bei sich. Und
aber ich finde es ja spannend, dass du zum Beispiel eine ganz andere Sicht drauf hast.
Ja, also ich
beruflich bedingt oder, aber es ist ja immer schön, sozusagen auch die andere zu sagen, okay, aber da steckt auch das und das drin. Ja. Je nach, und das meine ich ja sozusagen, ist ja, deshalb gehe ich voll mit, wenn du sagst, jeden Morgen Sport, weil das ja im Zweifel auch Energie freisetzt für, dann sind die gar nicht mehr so groß, die Dinge. Ja. So wäre es bei mir zumindest. Also wenn ich jeden Morgen eine Stunde Rad fahren würde, wäre ich der ausgeglichenste Typ ever. Nein, das vielleicht auch nicht, aber es wäre auf jeden Fall ausgeglichener wie jetzt gerade, weil ich jetzt seit 9 Wochen nicht mehr Rad gefahren bin. Stimmt nicht, ich musste fürs Stuttgarter Radrennen Steige in Dettenhausen holen, da musste ich Rad fahren. Habe aber auch festgestellt, dass ich seit 9 Wochen nicht mehr Rad gefahren bin. Weiß nicht, wie es dir geht beim Beachvolleyballspielen, wenn man es eine Weile nicht mehr gemacht hat. Ich habe ganz früher Klarinette gespielt und war da auch echt gut und habe das irgendwann bleiben lassen, weil meine Klarinettenlehrerin schwanger wurde und ich den neuen Lehrer nicht mochte, also so richtig dumm.
Schade eigentlich.
In meiner heutigen Bewertung richtig dumm, weil qualifiziert für den Bundesausscheiden Jugend musiziert und dann nicht hingefahren.
Schade.
Und wenn ich jetzt heute Klarinette spiele, dann kriege ich da schon noch einen Ton raus. Aber die Erinnerung ist halt was anderes. Und das regt mich tierisch auf. Und ich habe die Muße gar nicht, mich da wieder hinzuarbeiten. Also ich weiß auch, jetzt das fällt mir beim Radfahren zum Beispiel einfach. Ich weiß, wenn ich jetzt einfach 6, 8, 9, 10 Wochen trainieren würde, nach einem gewissen Schema, dann weiß ich, es kommt irgendwann wieder. Und es kommt dann auch relativ schnell. Bei Klarinette weiß ich auch, wie es funktionieren würde, kriege ich nicht hin. Also weil ich einfach noch dieses Level von damals, und ich habe es ja konsequent, aber da, jetzt gab es einen Schlag im Mikro, ich habe es ja konsequent bleiben lassen, von einem Tag auf den anderen.
Wahnsinn.
Und das ist sozusagen abgespeichert. Und das, was ich jetzt kann, ist halt so weit weg. Das ertrage ich nicht.
Das kann ich gut nachempfinden, obwohl ich nicht an dem Punkt bin, dass ich mich drüber aufrege. Also wenn ich jetzt Beachvolleyball spiele und ich mache es echt noch gern und ich sag immer, da fliegt der Ball und dann landet er und dann mein Körper hat sich einfach noch gar nicht bewegt und ich habe so in meinem Kopf, ich teile es dann natürlich auch mit meinem Mitspieler und sage dann, also in meinem Kopf habe ich den schon 10-mal gespielt, ja, aber bewegt habe ich mich noch gar nicht. Und das ist natürlich dann schon ein krasser Vergleich zu dem, wie es früher war und wie es halt jetzt ist, was aber völlig normal ist. Also wann macht man noch was für die Reaktionsgeschwindigkeit oder ähnliches? Ja, das ist ja ein ganz anderes Niveau, was man gewohnt war und was man jetzt noch bringen kann. Und gleichzeitig ist es immer wieder faszinierend. Also Beachvolleyball ist die einzige Sportart, wenn ich die mache, dass ich nicht das Gefühl habe, ich hätte mega abgebaut. Also natürlich kommt man schnell außer Atem und so, aber es sind die ersten 20 Minuten und wenn man über die drüber hinweg ist, dann merkt man nichts mehr.
Er steht 2 Tage nachher.
Schlimmer ist eher danach, genau. Also man merkt es nicht so währenddessen. Und das ist Wahnsinn, was das motorische Gedächtnis sich dann doch merkt, wenn man das über 10 Jahre jeden Tag gemacht hat. Ja. Das, ja.
Gut, Radfahren kann ich auch immer. Also wenn du jetzt sagst, morgen Radfahren, Shooting, fahre irgendwo einen Pass runter mit 90, leg dich in die Kurve und hab Spaß dabei, das kriege ich immer hin. Gefühlt auch betrunken. Ich merke nur bergauf, dass eventuell nicht mehr so Fitness da ist. Das stimmt schon, aber da, also da habe ich auch einen krasseren Vergleich. Radfahren habe ich auch lang gemacht. Das könnte ich zum Beispiel nicht. Ich bin 2018, wo die Deutschlandtour neu war, habe ich so eine Serie hier gedreht und bin dann Jedermannrennen gefahren. Und das hat mich wirklich herausgefordert, weil mir da Leute um die Ohren gefahren bin, wo ich dachte, das geht so nicht. Und dann musste ich wirklich, da bin ich 8 Wochen lang jedes Wochenende, Samstag, Sonntag, 150 Kilometer trainieren gegangen. Mhm. War jedes Mal halb tot daheim, aber ich habe das nicht ertragen. Mhm. deshalb gibt es so ein paar Punkte. Ich musste das aber lernen, Radfahren. Also wenn ich jetzt eine halbe Stunde hochgeradelt wäre, einen Kaffee trinken und ich radel wieder weg, ist das fein. Früher ging das nicht. Mhm. Eine halbe Stunde, dafür hole ich das Fahrrad nicht raus. So. Mhm. Das war... Ja. Das geht so nicht.
Ja, verstehe ich.
Das wäre auch das Einzige. Ich glaube, ist sowas Langes, muss ich nicht nochmal machen. Wenn, würde ich nochmal was auf Leistung machen.
Ja, ich merke schon so ein bisschen. Also, es würde dich reizen.
Es würde mich reizen. Genau. Aber das tatsächlich, also ich weiß jetzt, dass ich Langrad fahren kann. Das reicht mir als Erkenntnis so. Ja, okay. Das geht schon. Ich kann auch 40 Grad aushalten und da einen Tag überfahren. Macht mir auch nichts aus. Überlebe ich auch. Mhm. Mehr als die Erkenntnis brauche ich nicht. nein, ist ja immer das. Ich sage immer, vielleicht will ich irgendwann mal nochmal richtig im Sport arbeiten. Weil natürlich an der Emotion dran zu sein, ist schon nochmal ein bisschen was anderes. Ich produziere viel Sport, ich biete die Bühnen inzwischen mit. Aber an einem Team arbeiten zum Beispiel ist sowas, wo ich sage, hätte ich schon nochmal Bock drauf. Mhm. Allein von der Energie, die entstehen kann. Mhm. Leider in beide Richtungen.
Ja, natürlich. Ja.
Du kannst dir natürlich, wenn du die Bühne bietest, kannst du die immer rausziehen und sagen, naja, wir haben ja nur Venue produziert.
Ja.
Wir haben mit dem sportlichen Ausgang nichts zu tun. Mhm. Aber setzt im Zweifel auch andere. Wenn man Teil von was ist, eine andere Energie frei, die man so nicht ziehen kann, meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall,
ja. Aber mal schauen, ohne mich jetzt. Sonst werde ich daheim wieder getötet, wenn ich zu viel. Ich habe versprochen, ich arbeite nur noch Ideen ab, bevor ich neue entwickle. Es gibt noch ein paar.
Zu denen gehörst du also, ja. Viele Ideen.
Ach, es gibt noch Kinderbücher in Schubladen und so weiter und so fort. Ja. Das muss nur noch illustriert werden, aber das schafft die KI, by the way, noch nicht.
Okay.
Machen wir auch mal einen Ansatz. Oder das arbeitet gerade ein Schüler dran, ob er das illustriert kriegt über KI. Mhm. Aber ist jetzt nichts was. In die Welt muss. Ich würde es gerne irgendwann mal fertig kriegen, aber einfach nur damit ich es fertig habe.
Worum geht's?
Ich habe tatsächlich nach einem Agenturnamen gesucht. Und da war Kesselkönig, warum auch immer, mit Kessel und überhaupt im Spiel. Und dann bin ich irgendwann nachts um 4 aufgewacht und hatte die Geschichte dazu im Kopf. Illustriertes Kinderbuch. Es geht um einen Prinz, der in einen Topf fällt oder in einen Marmeladentopf. Mhm. Die Marmelade sozusagen ist, die noch drin ist und dadurch so dick wird, dass er nicht mehr aus dem Kessel kommt. Ja. Daran entspinnt sich ein Abenteuer. Okay. Das ist ein modernes Märchen. Bin ich aufgestanden, habe es fertig geschrieben, bin dann um 8 wieder ins Bett gegangen, musste dann erklären, was ich gemacht habe. Ich habe ein Kinderbuch geschrieben, dann war so, ja genau. Ein Kinderbuch geschrieben.
Ah, verrückt. Ich stelle es mir auch abenteuerlich vor.
es passieren Dinge manchmal. Deshalb habe ich versprochen,
keine neuen Ideen erstmal.
Versuch mal, Ideen fertig zu machen und abzuarbeiten. Und wenn die dann aufgebraucht sind, dann neue ins Spiel zu bringen. Mhm. Fällt mir schwer manchmal.
Ja.
Ist nur zu erschlagen durch Arbeit.
Sind wir beim Thema Unterschiedlichkeit, weil da gibt es ja tatsächlich diverse psychologische Modelle dazu. Aber wenn du mir das so erzählst, man hat so Präferenzen, wie man Sachen macht oder umsetzt. Und du wärst jetzt bei der Präferenz, okay, ich bin super gut im Ideen spinnen, ja. Und dann gibt es andere, die haben die Präferenz, Sachen fertig zu machen und zu Ende zu bringen und umzusetzen. Und wenn man Teams zusammenstellt, ja, sollte man gucken, dass man alle Präferenzen zum Beispiel beisammen hat.
Ich muss leider beide Welten bedienen. Mir hat auch mal ein Porsche-Manager die Fragen gestellt, ob ich lieber, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall hat er gefragt, ob ich gern Konzepte hätte. Da sage ich, naja, muss ich ja. Weil gemeint, aber gut, ist das Papier mit deinem Konzept drauf, wenn du es fertig geschrieben hast, heilig? Mhm. Oder willst du es lieber umsetzen? Oder geht es erstmal darum, das Konzept zu haben? Das konnte ich ihm gar nicht so richtig beantworten. Mhm. Ich glaube, er wollte schon auf was raus. ich konnte es ihm aber nicht beantworten, weil meine Welt sich dann manchmal nicht so gut clustern lässt. Ich muss natürlich Also aktuell ist ja so, dass ich, wenn ich jetzt Manual Cruising entwickle, zum Beispiel für ein Radrennen, entwickle ich das ja mit dem Kunden. Mhm. Ich schreibe die Ablaufpläne und ich produziere es aus. Das heißt, ich muss auch ertragen, weil ich das Ergebnis mit produziere, muss ich auch ertragen, ob es gut oder schlecht war. Mhm. Das heißt, ich mache schon von und ich mache es auch fertig, weil ich es muss ein Stück weit. Und ich würde auch die Geschichte gerne, wenn du einen Illustrator nimmst, stell mir da erstmal für die Grundrechte 20.000 Euro. Die habe ich jetzt gerade spaßhalber nicht rumliegen, beziehungsweise ich muss noch ein paar andere Sachen machen. Aber es schläft auch nicht ganz ein. Also das Kinderbuch taucht immer wieder auf, beispielsweise. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass es einfach irgendwo liegt. Ich habe noch zwei Biermarken, die liegen tatsächlich da.
Verstehe.
Die sind nicht umgesetzt. Hat das Markenamt jetzt schon geschrieben, dass sie sozusagen nicht genutzt sind und dann in anderthalb Jahren angefochten werden könnten.
Okay.
Vielleicht muss ich jetzt doch was damit machen. Mhm. Aber deshalb, also ja, gut beobachtet und doch nein, weil manchmal muss ich auch fertig machen. Das bringt mir aber auch eine gewisse Befriedigung.
Genau, ja, es geht auch nicht darum zu sagen, das eine kannst du und das andere nicht, sondern es ist ein bisschen wie Rechts- und Linkshänder. Also du deinen Namen rechts aufschreibst, bist du Rechts- oder Linkshänder?
Rechtshänder.
Dann geht es gut. Und wenn ich dich bitte, das mit links zu machen, dann geht es auch. Aber es wird vielleicht nicht so schön oder ist nicht so einfach oder kostet dich mehr Energie. Und das ist so dieses...
Kann man aber auch trainieren. Das ist ein ganz absurdes Beispiel. Aber Rennradfahrer rasieren sich ja die Beine.
Okay, ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Das tue ich schon, seit ich 12, 13 bin. Und ich kann mein linkes Bein mit der linken Hand sehr gut rasieren. Was am Anfang...
Natürlich, ja.
Am Anfang... ganz komisch und ganz anstrengend war. Mhm. Dadurch, dass ich es sehr, sehr lang gemacht habe, würde ich sagen, geht's rechts wie links.
Ja, ja.
Genau. Aber das ist aber schon ein absurdes Beispiel. Fiel mir nur gerade ein.
Ja, aber genau das sagt, also so oder so setze ich es ganz gerne ein. Das ist halt ein Entwicklungsmodell. Die Idee ist, wir bilden in der ersten Lebenshälfte unsere Präferenz aus. Also in dem Fall jetzt viele Ideen irgendwie. Und stellen dann vor der zweiten Lebenshälfte oder irgendwann, wann auch immer jeder soweit ist, fest, okay, es wäre schon auch ganz gut, die andere Hand auch bedienen zu können. Hm. In dem Fall, das würde mich dann komplementieren. Komplettieren ist wahrscheinlich, oder? Sagt man das so? Das würde mich vollständig machen.
Komplettieren dann.
Komplettieren.
Komplement wäre wieder anders.
Ja, und das ist im Prinzip die Idee, dass du weißt, okay, was kann ich leicht machen? Ja, was ist meine Präferenz? Und wenn ich das andere bedienen muss, bin ich mir bewusst, es kostet mich halt mehr Energie oder brauche ich irgendwelche Fristen, damit ich das dann irgendwann mache.
Bei mir eine große Klappe.
Genau.
Ja, schön. Jetzt sprechen wir schon seit 57 Minuten. Wie gesagt, manchmal geht es schnell vorbei. Ein, zwei Fragen habe ich noch. Die sind aber wirklich einfach.
Okay.
Geh nicht so tief, dass man jetzt lernen muss, mit rechts und links seine Beine zu rasieren. wer würde dich interessieren? Wen würdest du als nächsten Gast vorschlagen? Wen würdest du gerne mal in Lunchtime hören wollen? Timo kann ich nicht sagen. Verbraucht. Jonas auch nicht, weil den hat der Timo vorgeschlagen. Also die zwei musst du dir wegnehmen.
Mhm. Ist schlimm, wenn es jemand aus dem Sport ist. Sollte Stuttgarter Ecke sein?
Also ist völlig egal.
Ist völlig egal.
Das Einzige ist, wenn ich ihn nicht kenne, muss man mir helfen, an ihn ranzukommen.
Okay, dann weiß ich, wen du kennst. Also,
das klären wir dann, wenn du ihn genannt hast.
Mir fällt Kim Renke mal ein.
Kenne ich.
Ja, woher kennt ihr mich?
Von Allianz im TV.
Ja.
Im Endeffekt, genau.
Ja. Das ist natürlich jetzt nah auch an meiner Herkunft. So. Ja. Aber klar, ich hatte mit ihr auch im Arbeitskontext zu tun, als sie die sportliche Leitung hatte bei den Volleyballerinnen und wir mit Laganda sie auch da ein, zwei Jahre begleitet haben. Aber ich finde sowohl den Sporthintergrund als auch den Sporthintergrund auf Geschäftsebene ganz spannend. Und ich glaube, sie ist unglaublich jemand, die Sachen vorantreibt und auf Entwicklung setzt und immer die Messlatte ganz weit oben ansetzt. Könnte ich mir spannend vorstellen.
Bin mal gespannt, wie es ohne sie weitergeht bei den Damen.
Genau. Tatsächlich. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht bei der Volleyball-Bundesliga, wo sie ja jetzt ihre neue Stelle hat.
Das, in dem Fall kann ich sie selber fragen. Ja, super. Ich werde natürlich deine Empfehlung als Vorwand nehmen. Nee, also, Jonas kenne ich nur so flüchtig, das müsste der Timo tatsächlich. Und dann, was habe ich noch? Jan Ulrich steht noch auf der Liste, wurde genannt. Und hier, sag's mir schnell, wie heißt du denn? Marjan, wie auch immer man ausspricht, Hip-Hopper aus Schondorf. In Schondorf bin ich aufgewachsen,
okay.
Und geboren.
Okay, ja. Weiß ich auch nicht, wie man ihn ausspricht. Solltest du noch ausfinden, bevor du ihn
kommt. Ja, das ist egal, das kann er dann erklären.
Das, oder so.
Genau, aber das in... zu Jonas gibt es einen Draht, zu Ulrich, zu ihm relativ schwierig, auch wenn ich mit den Gymbraders gut bin, aber die haben jetzt auch nicht den heißesten Draht zu ihm. Von dem her, und da kann ich nicht mehr fragen, woher wir uns kennen. Das heißt, es werden schon ein bisschen andere Folgen werden dann.
Mhm, okay.
Bei der Kim geht es noch. Ja. Da kennen wir uns aus der Scharina natürlich. Ja. Gibt es einen aktuellen Lieblingssong?
Einen aktuellen Lieblingssong? Ich weiß nicht, ob die aktuell sind, die ich so höre. Ah, doch, eigentlich von... Ja,
du hörst sie aktuell.
Also ich höre sie aktuell.
Genau. Ja. Darum geht's.
Nie wieder Minimum von Clouseau.
Wird notiert. Es gibt irgendwann eine Playlist.
Nee, ich bin
die wird wild.
Großer Clouseau-Fan auf jeden Fall. Darf da nicht fehlen.
Sein dieses Grafikdesigner kenne ich. Der ist Model bei uns, spaßeshalber.
Recht.
Ja. Der macht seine Cover und so. Auch aus, sind doch Erfurter beides. Ja, sind Erfurter.
Ja.
Und dann darfst du natürlich noch eine Serien- oder Buchempfehlung aussprechen. So ein paar gemeine Standardfragen und Blöcke gibt es dann doch.
Serienempfehlung. Ich fand die Doku, ja, jetzt bin ich hin und her gerissen. Also ich persönlich fand die Doku von Simone Biles sehr spannend und auch gut gemacht.
Da ist auch zwei, ne?
Ich würde natürlich auch die Doku von den Wagner-Brüdern.
Die kenne ich, ne? Ich habe beide noch nicht ganz gesehen.
Ja, also die ist... Auf jeden Fall einfach, weil es deutscher Sport ist, der unglaublichen Wert hat aus meiner Sicht und Authentizität an der Stelle. Klar, kenne ich die beiden vom letzten Jahr persönlich, aber das würde ich auch empfehlen, wenn ich sie nicht persönlich in dem kleinen Rahmen, in dem ich da meinen Beitrag leisten durfte, kennen würde, würde ich die empfehlen.
Ja. Mehr als die Jordan-Doku. Kennst du die Jordan-Doku?
Ich kenne die auch die. The Last Dance, meinst du? Mhm. Ja, kenne ich auch. Ist auch sau stark.
Aber Wagner.
Aber ich würde tatsächlich die empfehlen, einfach weil es ist Sport made in Germany und gleichzeitig man muss ja einfach mögen. Ja? Mhm. Also wie kann Sport auch sein ohne diesen ganzen Hype, Glamour, manchmal andere Welt. Also man hat ja oft, gerade in diesem Spitzensport, das Gefühl, das ist eine ganz andere Welt. Es ist eine spezielle Welt, ohne Frage. Aber dort Menschen zu haben, die unglaublich bodenständig bleiben und sind und irgendwie dann doch noch Menschen sind wie du und ich, wie wir hier sitzen, das hat schon seinen Charme. Das mag ich sehr.
Muss ich angucken in dem Fall. Ja? Habe ich noch nicht gesehen. Ich guck, das ist auch witzig, das ist eine Berufskrankheit. Ich gucke Dokus inzwischen anders. Also ich finde halt stark bei der Jordan-Doku, dass das Filmmaterial so alt ist und dass es trotzdem die hochwertige Netflix-Doku ist.
Ja,
wohl war, ja. Ich kann Radrennen nicht gucken ohne Grafikeinblendungen und Drohnen- oder Helikoptereinsatz oder ich kann nicht auf Venues stehen, ohne zu sehen, dass irgendwo ein Pixelfehler in der LED-Wand ist. Das ist so ein bisschen, ich gucke es inzwischen alles ganz anders an.
Naja, klar,
das ist ein bisschen gemein. Deshalb bin ich froh, dass ich kein Hollywood-Regisseur bin, in Anführungszeichen, weil die können ja nicht mal mehr Filme gucken. Nein, weit hergeholt. Aber tendenziell merke ich das immer, dass ich, es ist ja auch schön, ich habe immer die Ausrede, dass ich beruflich Fernsehen gucken muss.
Ja, nicht schlecht.
Mit Zwillingen gar nicht mehr so einfach. Tatsächlich, ansonsten laufen bei uns auch mal 5, 6 verschiedene Formel 1, Radsport,
Parallel, ja klar. Parallel. Wie viele Bildschirme hast du denn?
Man kann Pick and Pick gehen, dann gibt es zwei iPads, einen Laptop. Also es geht schon. Und da habe ich tatsächlich auch eine Partnerin an meiner Seite, die auf ihrer Bucketlist hat, alle Sportarten der Welt und so viel wie möglich mal von Profis live ausgeführt sehen zu wollen. Okay. Und das matcht ganz gut, dass ich meinem Sportenthusiasmus, wobei bei Wintersport ist auch mal so, wenn ich sonntags aufstehe, hat sie schon einen Fernseher angeguckt, Abfahrt oder so. Also von dem her, das matcht ganz gut, aber mit Zwillingen sehen wir nicht mehr so viel, um ehrlich zu sein.
Das glaube ich. Und noch mit 9 Monaten das, kriegen die ja noch nicht so viel mit, wenn der Fernseher läuft. Aber wenn sie älter werden, wird es nochmal anders.
Ja, genau. Ja, dann durften sie dem aufrufen. Also sie haben es auch schon mal in Regiewagen reingucken dürfen und so, in Ü-Wagen. Ah, ja. Das sind ja viele Bildschirme, aber eigentlich versuchen wir es natürlich zu vermeiden. was aber natürlich mich ein bisschen fordern, weil ich nicht mehr so viel Sport sehen kann. Mhm. Also jetzt gestern Leichtathletik, war parallel zum WM-Zeitfahren in Uganda. Kann ich alles nicht angucken, weil da sind halt zwei Dudes, die anderes fordern und nicht nebenher gucken sollen.
Mhm. Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Aber welche Sportart würdest du gerne selber einmal nochmal ausprobieren oder ein bisschen erlernen, die du noch nicht gemacht hast?
Die ich noch nicht gemacht habe. Also ich habe schon Handball gespielt als Torhüter. Ja. Da musste ich mich irgendwann entscheiden und bin dann Radfahren auf die Eins gesetzt. Ich habe tatsächlich blöderweise, ich habe es auch schon 2-3 Mal erwähnt, ist gar nicht so clever. Ich muss noch einen Triathlon machen irgendwann, weil ich theoretisch, weil Schulden sind ja Ehrenschulden, noch mit meinem ganz früheren Chef eine Wette offen habe.
Auf jeden Fall.
Das ist aber nicht, was ich gern machen würde.
Aber jetzt ist gut, dass du es wieder der Welt erzählst, weil du kommst nicht drum herum.
Habe noch Zwillinge als Ausrede. eine Sportart, die ich erlernen würde gern, die ich noch nicht kann. Eine sehr gute Frage. Also Volleyball brauchen wir nicht anfangen, das kann ich sehr schlecht.
Wenn du mir schon schwierige Fragen stellst.
Oder? Ja, du gehst gar nicht so. Ich glaube, dann als Basketball ist schon geil, aber ich kann auch keine Körbe werfen. Ich war Waldorfschüler.
Ja. Was auch immer das als Erklärung bedeutet.
Aber. Kann Völkerball spielen. Nein. Ja. Sehr klischeehaft. Das Gute ist, als Waldorfschüler kriegt man das als Schüler ja nicht mit. Die Waldorfpädagogik. Man ist halt da und es halt, hat halt seine Schulzeit. Deshalb habe ich mit so vielen Waldorf-Experten schon diskutiert, wo ich sage, ja, kann sein, dass Steiner das in seiner Lehre sagt. Mhm. Machen wir aber vollkommen egal. Mhm. Ich war halt da. Was ich aber zum Beispiel schon kurz abschweife, dann komme ich vielleicht auf eine Antwort noch parallel. du bist ja morgens angekommen, dann hast du einen Morgenspruch gesprochen. Dann ist immer Hauptunterricht von 8 bis 9:45. Der Schwabe versteht es, 9:45.
Die Sachsen auch.
Die Sachsen auch. Manche verstehen es auch nicht. Aber wir haben es jetzt in beiden Sprachkategorien erzählt. Also 1 3/4 Stunden. Aber die erste Viertelstunde war so, ich glaube, irgendwelche mussten ihren Zeugnisspruch nach Tag genau sprechen und einen Morgenspruch. Mhm. Also es war so eine Viertelstunde, bevor der Unterricht losging. Und wo ich auf die Berufsschule kam, ging Unterricht los, wenn der Lehrer reingelaufen ist. Ich war immer so, okay, krass. Ja. Und wenn ich jetzt aber ins Büro zum Beispiel gucke, kommen alle mal an, Laptop an, hin und her, mal einen Kaffee holen. Also bis, egal ob das jetzt sozusagen Waldorfpädagogik war oder nicht, bis die Leute anfangen zu arbeiten, ist auch diese Viertelstunde ankommen eigentlich ein Thema.
Ja.
Das finde ich irgendwie spannend, weil klar, wir haben das halt gemacht, da ist halt Morgenspruch untergerattert und hast es gar nicht in Frage gestellt. Auch Eurythmie kannst du darüber diskutieren, wie, was, wo. Ja, man kann seinen Namen tanzen, wenn man will und so weiter. Aber wir hatten halt 2-mal eine 3/4 Stunde in der Woche, was, wo wir nicht nachgedacht hatten, weil wir hatten keinen Bock drauf, ist so. Wo es dann aber im Abi-Jahrgang gefehlt hat, dass du sozusagen nicht 8 Stunden lang halt Schulstoff machst, sondern mal eine Stunde mit Pause sozusagen gefühlt nichts machst, hat es gefehlt. Mhm. Ich bin ja schlecht im Pause machen an sich. Ich krieg's nur immer mit, wenn ich sie mache, dass es eigentlich ganz cool wäre. Aber genau, kurzer Abschweif, eine Sportart, die ich erlernen würde, ich sage es einfach mal Feldhockey.
Feldhockey, ja, ja, okay.
Weiß ich nicht, aber das ist jetzt aus dem Bauch raus. Ohne dass ich mich jetzt groß damit beschäftigt habe, aber
okay.
Hätte ich jetzt gar keinen Bezug zu, würde ich aber sagen, warum nicht?
Spannend.
Auf was hättest du jetzt getippt?
Ist ja schon eine Mannschaftssportart. Also, hast mal, also.
Radfahren ist auch eine Mannschaftssportart, by the way.
Ja, das stimmt.
Und zwar mehr als viele denken, tatsächlich. Und vor allem auf eine andere Art und Weise. Weil die Helfer kriegen nichts.
Ich glaube, das ist das, was ich meine mit, also, allein, du kannst, wenn du, wenn ich dir jetzt einen Hockeyschläger und einen Ball gebe, kannst du nicht alleine Hockey spielen gehen.
Ja.
Also das, Radfahren schon, wenn ich dir ein Rad gebe, dann könntest du alleine Rad
trainieren
oder wenn
gehen.
Du mir, bei mir wäre es Surfen, by the way. Wenn du mir ein Surfbrett gibst, ja, dann könnte ich jetzt
losgehen.
Nicht auf den Neckar, aber irgendwo hinfahren. Und
wenn du das richtige Boot hast, gib mir das auch. by the way. Auf dem Rhein kann man das sehr gut. Nein, die... Nee, stimmt. So habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber im Endeffekt, Radfahren, das unterschätzen viele, es verlangt dir noch mehr ab
das,
als Helfer. Weil du sozusagen als Helfer gewinnst du nicht. Also du gewinnst mit, aber du musst bewusst sein, dass du nie derjenige bist, der dir den Ruhm kriegt. Also der Pogacar gewinnt Tour de France.
Klar.
Dass dieses Team dafür arbeitet, dass du irgendwie dann schon deinen Status wie Nils Polit dafür kriegst, schon klar. Aber du musst anders zurückstecken als in dem Fußballteam zum Beispiel.
Auf jeden Fall.
Und es ist deshalb Radrennen gucken. Sagen, Maike kann inzwischen Radrennen gucken, weil es ja Taktik gibt und eben Helferdienste und so weiter. Wenn man es nicht, dann finde ich es auch. Weil sich viele fragen, wie kann ich 3 Stunden lang Radrennen gucken? Dann sage ich, wenn man es nicht versteht, klar. Aber dann ist auch Formel 1 langweilig. Wenn du dich in die Strategien reinarbeitest, dann kann es schon spannend sein, was da passiert. Aber du musst halt als Helfer, bist du halt Helfer. Und du musst halt akzeptieren, dass dein Job ist, dass der andere halt glänzt.
Ja,
und im Zweifel auch die besseren Verbiels hat.
Ja.
Das ist schon, klar, du hast immer ein Leader auch. Jetzt in Basketballteams stechen ein paar wie die Wagner-Brüder im Zweifel ein bisschen vor, weil sie Entscheider sein können. Aber das war jetzt das Schöne bei der EM. Ich habe nicht alles gesehen, aber es gab ja in jedem Spiel irgendwie einen. Wenn der Schröder es nicht gerichtet hat, hat es ein anderer gerichtet. Dafür richtet das ganze Spiel nicht und macht dann die Entscheidenden. Wo du ja auch drüber streiten kannst, weil ich habe dann so ein paar Kommentare von türkischen Fans gelesen, die meinten, der war ja viel besser und jetzt so der als MVP. Ist halt immer die Frage, was ist entscheidend, ob du jetzt den Titel sicherst oder ob du die erste Halbzeit besser gespielt hast.
Wer entscheidet das überhaupt, wer der MVP wird?
Das oh, gut, das äußere ich mich mal nicht. Zu viel Einblick.
Ja.
Es wird manchmal so und so ausgelegt, würde ich sagen. Also manchmal wird es ja ganz klar der Verlierer, in Anführungszeichen, aus gewissen Gründen. Und manchmal kriegt auch einer alles.
Ja. Stecke ich auch zu wenig drin, um mir da jetzt irgendeine Meinung gönnen zu wollen.
Ja, schön. So, jetzt haben wir aber schon mal moderiert, jetzt sind wir schon mal 1:11.
Ja.
Und 1:11 finde ich sehr gut. Vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir für dieses nette Lunch.
Ja, genau. den wir in dem Fall in keinem Restaurant, sondern in eurem Büro.
Ja, schön, dass du hergekommen bist.
Wahrgenommen haben. Ich verlinke natürlich immer, was ihr so tut in der Folge. Wir müssen jetzt gleich noch ein Selfie schießen.
Das kriegen wir hin.
Und sage, das war's. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Wir sind raus.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.